Und hier gibt es die Triggerwarnung zu dieser Folge, die wir zum ersten Mal hier aussprechen. Wir sprechen in dieser Folge ganz kurz über den Tod einer nahen Angehörigen. Wenn euch das mitnimmt oder blöde Erinnerungen bei euch hochkommen, dann schaut doch kurz in die Timestamps und überspringt den Punkt oder überlegt euch, ob ihr die Folge dann vielleicht komplett überspringen möchtet. Und damit geht es jetzt in die Folge.
Labrand von Andreas, Anna und Dominik. Folge 94, Sabbatical in Finnland mit Nadine Lehmann. Und damit herzlich willkommen zur 94. Folge des Podcasts Abbaus von der Besser Dresdner. Wunderschönen guten Tag, außerdem dabei, die Anna.
Hi.
Und die Nadine.
Hallo.
Guten Tag. Ja, wir sind hier wieder zusammen. Wir nehmen eine wunderbare Folge auf und es geht wieder in eine ähnliche Richtung wie letztes Mal. Letztes Mal hat Claudia erzählt, dass sie durch Finnland durchgefahren ist, um oben ans Nordkap in Norwegen zu kommen, bevor sie dann auf die Lofoten abgebogen ist. Und du hast dir gedacht, nee, ich fahre da nicht nur durch, ich bleib da ein bisschen länger. Und deswegen warst du 3 Monate lang in Finnland. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied zu denen, Leuten, die ihr hier sonst im Podcast habt, denn normalerweise verbindet man Sabbatical immer damit, dass man eine Rundreise macht, eine große Reise, irgendwie im Camper, im Wohnmobil und dann durchs Land fährt, sich viel anschaut, aber das war bei mir gar nicht so der Fall. Also ich habe ja ein Mini-Sabbatical gemacht, das waren 3 Monate und ich bin an einem Standort geblieben. Also ich hatte dann meinen Stützpunkt, meine Basis, meinen Ausgangspunkt und mein festes Zuhause in einem Apartmentkomplex. Und von dort aus, also mir ging es darum im Sabbatical, das war ein Retreat für mich und ich musste erstmal zur Ruhe kommen, zu mir selbst finden. Und ich bin kein Wohnmobil-Camper-Typ. Also ich mag es nicht, jetzt einen Standplatz zu haben und in 1, 2, 3 Tagen dann wieder woanders zu sein. Immer dieses Weiterziehen, das... Ja, kann man mal haben, aber das war nicht Ziel von diesem Sabbatical, weil das als Retreat gedacht war und ich brauchte für mich einen festen Standort. Ich musste für mich einmal aus dem Alltag raus, um mich nochmal wieder neu zu setteln, neu auszubalancieren und deswegen habe ich für mich entschieden, es ist besser, wenn ich das an einem, ja, wenn ich da so einen Stützpunkt habe, eine Basis und mir von dort aus dann so im Umkreis von, weiß ich nicht, 50, 100, 200 Kilometern dann das Land Finnland anschaue und nicht jetzt irgendwie komplett durchreise. Ja. Mhm. Ist ungewöhnlich, oder? Also habt ihr das schon mal gehabt? Also ich denke, 90-95% der Leute reisen, ne? Nutzen die Zeit, um zu reisen, sich viel anzugucken.
Ja, definitiv. Also gerade wenn man so lange Zeit hat, dass man auch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen getrieben, weil es gibt ja auch, das ist, hat so eine negative Konnotation, aber es gibt ja auch ein total positives Getrieben im Sinne von, wow, ich möchte noch mehr sehen und so weiter und da muss es auch nicht stressig sein. Aber ich verstehe voll deinen Punkt mit Reset und mal an einem Ort bleiben und von da aus dann gucken, wie es weitergeht. Und gerade wenn man aus einem stressigen Alltag kommt, so ein Sabbatical macht man ja in der Regel, weil man es braucht und weil man es möchte und nicht, weil man sowieso Larry Ferry auf der Arbeit macht. Und ja, von daher verstehe ich das total und ist eine total gesunde Herangehensweise irgendwie. Was war denn deine Base?
Also du meinst jetzt die Stadt, wo ich geblieben bin?
Ja.
Das war Turku. Also auch wenn es eine mit der größten Städte in Finnland ist, ist es doch eher eine Stadt, die wir so gar nicht kennen, die nicht häufig vorkommt. Aber es ist ja neben Helsinki, die liegen ein paar hundert Kilometer auseinander, muss einmal ganz Richtung Westen fahren von Helsinki aus gesehen. Turku liegt halt im Südwesten von Finnland an der Ostseeküste, hat eine lange Tradition, hat eine sehr alte Burg und eine sehr alte Werftradition aufgrund der Lage und ist, glaube ich, eine der irgendwie viertgrößte Stadt oder so in Finnland und ist auch Standort von vielen großen internationalen Firmen, zum Beispiel Bayer oder Nestle oder Canyon habe ich dort gesehen. Die haben dort in Turku dann Zweigstellen und auf, ja, und natürlich ist Turku eine Universitätsstadt, eine Studentenstadt. Und weil ich nicht alleine nach Finnland gegangen bin, hat sich das so gefügt, sage ich mal. Noch vor Jahren hätte ich mir Finnland so auch nie vorstellen können. Ich wusste nicht viel über Finnland, das war nie mein Traum. Ich wusste nur, dass Finnland halt das Land ist der glücklichsten Menschen der Welt.
Mehr aber auch das gleichzeitig das Land mit der höchsten Suizidrate der Welt.
Ich glaube, das ist gar nicht mehr aktuell.
Ist es ja auf Platz 25, also ist nicht mehr ganz oben mit dabei.
Mhm. Welches Land ist Platz 1?
Wenn wir jetzt Lesotho.
Ah ja.
Mhm. Kennt man gar nicht so, ne? Lesotho liegt ja. Bei Südafrika unten.
Mhm. Okay, aber zurück zu Finnland.
Ja, Finnland, das Sabbatical konnten wir machen, weil eben Turku eine internationale Stadt ist und viele deutsche oder große internationale Firmen beherbergt und ich nicht alleine nach Finnland gegangen bin, sondern mit meiner besseren Hälfte und das war dann halt beruflich möglich. Also ich konnte das Mini-Sabbatical machen, ich konnte vorher Arbeitszeitguthaben ansparen und mir davon dann Monate frei nehmen und meine bessere Hälfte wurde dann einfach versetzt nach Finnland, hat dort ganz normal gearbeitet, wie im Alltag auch. Und so ist es Finnland geworden und so ist es Turku geworden. Also das hätte ich mir vorher, es war nie jetzt ein Wunschtraum oder so, aber es war halt notwendig für mich, sage ich mal. Denn vor Corona, das war so Januar 2020, ist bei mir persönlich was Schlimmes passiert. Meine Mutter ist tragisch und plötzlich ums Leben gekommen und das musste ich dann erstmal verdauen. Ich war 4 Wochen arbeitsunfähig, 4 Wochen krankgeschrieben und bin danach wieder in meinen normalen Alltag zurückgekehrt, beruflich Vollzeit weitergearbeitet, bis ich dann Weihnachten, weil es gibt halt so Meilensteine im Jahr, ne, bestimmte Tage oder Geburtstage oder so und an Weihnachten ging es mir halt überhaupt nicht gut und ich habe gedacht, also ich kann so nicht weitermachen. Gerade wenn es einem psychisch nicht gut geht, wenn man jetzt zum Beispiel das Bein in Gips hat oder so, dann sieht das sofort jeder und weiß, wie er dir helfen kann, dass er dir irgendwelche Sachen bringt oder so, weil du halt da gerade diesen Gips hast. Bei psychischen Sachen ist es nicht so, das ist unsichtbar und wenn du in deinem Alltag funktionierst, gehen alle davon aus, dass es dir gut geht. Du bist ja so wie immer. Wie es in dir drin aussieht, sieht ja keiner. Und dann habe ich mir über Weihnachten Gedanken gemacht und dann kam das so, dass ein Retreat ziemlich sinnvoll wäre für mich, einmal raus aus dem Alltag, am besten auch in Kombination mit einem Tapetenwechsel, eben dass man immer komplett raus ist, wieder sich leveln kann und so haben wir dann ganz konkret über Finnland und Turku gesprochen, eben weil diese Möglichkeit bestand, dass wir das zu zweit machen können und dass da dieser Austausch von Mitarbeitern oder dieses Versetztwerden nach Finnland dann möglich war, genau.
Ja, also zunächst mal, es tut mir wahnsinnig leid, dass dir das passiert ist und wusste ich auch vorher nicht. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das gibt natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive auch für deine Reise und unterstreicht das nochmal mehr, wie notwendig dein Rauskommen auch war. Ja, also total gut, dass du auch nicht allein da sein musstest, sondern dass ihr das zu zweit machen konntet und dass es diese Möglichkeit zumal für dich zum Freihaben gab und für deine bessere Hälfte eben, oder deine andere Hälfte, ich möchte da gar nicht werten, wer besser ist, dass die Person weiterarbeiten konnte, das ist auch ganz, ganz toll. Jetzt war das natürlich auch irgendwie Stadt und so weiter. Hattest du das Gefühl, dass du trotz Stadtlebens, ich weiß nicht, wie du jetzt lebst, lebst du sehr städtisch oder eher dörflich? War das nochmal ein Unterschied für dich?
Ja, auch das. Ich wohne auf dem Land, also Dorf würde ich nicht sagen, aber es ist eine Kleinstadt mit eigenem Garten und mag es da auch, mich zurückzuziehen. Also bin kein Großstadtmensch, war aber letztens einmal in einer Großstadt. Ich meine, wir sind durch Köln gelaufen, dann auch volle Programm mit Schildergasse und so. Und es waren schon viele Menschen auf einmal. Und hinter uns lief ein Pärchen und da hat das Mädel gesagt, ja, ich genieße das jetzt gerade voll, hier so anonym mit der Masse mitzuschwingen. Und das ist das, das kann ich voll verstehen. Und so ging es mir in Turku auch. Also Turku zählt als Großstadt, ist aber, also ja, es sind finnische Verhältnisse, ne? Jeder hat da trotzdem genug Platz um sich herum, man wird da nicht durchgeschoben oder so.
Ich habe 200.000 Einwohner, also ist halt wirklich, ja, ist nicht viel.
Genau, also für unsere Verhältnisse hier schon Großstadt, also viele Menschen und auch viele Möglichkeiten dann mit zahlreichen Bars, Cafés, ne? Was mache ich heute Abend, Museen und so. Aber dennoch die Anonymität. Und gerade in Finnland ist es ja so normalerweise, also hier bei uns in der Stadt, wenn man auf dem Deich spazieren geht oder so, man grüßt sich, alle sagen Moin, ne? Auch wenn man sich nicht kennt, aber man grüßt sich nett, man guckt, man stellt Augenkontakt her. Aber in Finnland ist es nicht so. Also eher Augenkontakt wird auch gemieden. Und selbst im Apartmentkomplex, wo wir gewohnt haben, wenn man Nachbarn im Flur trifft oder so oder im Fahrstuhl, kein Grüßen, wenig Augenkontakt. Das war schon ziemlich ungewohnt am Anfang. Aber gerade weil ich halt auch sehr so Situationen kam, ich war ganz froh, mal jetzt nicht vor Menschen, für Menschen funktionieren zu müssen, sondern einfach anonym unterzugehen und keinem was recht machen zu müssen oder so, auch wenn mir innerlich gerade überhaupt nicht danach ist, fand ich das schon nicht schlecht. Ja, und dann musste ich mich wieder umgewöhnen, als ich zurück war in Deutschland und hier sich wieder alle gegrüßt haben.
Das hat unser Guide damals aber auch gesagt. Und die Finnen gucken sich quasi, wenn sie miteinander reden, selbst auf die Schuhe. Ein ganz aufgeschlossener und offener Finne guckt dem Gegenüber auf die Schuhe. Ja, also wo sie wohl aufblühen, ist in der Sauna. Also Sauna, die in Finnland ja, also es gibt ja literally ein Gesetz, dass jedes Bürogebäude auch eine Sauna haben muss und sowas. Und dort werden dann tatsächlich also literally auch Geschäfte abgeschlossen. Ne? Also das ist, aber Sauna ist da trotzdem, also nicht so wie hier, nicht komplett nackt, sondern halt irgendwie anders und tatsächlich auch strikt nach Geschlechtern getrennt. Finde ich ein bisschen weird, but okay. Mhm. Und da sollen sie dann total offen, da wird dann ganz über Sport und Politik geredet und sowas. Also die müssen quasi erst aufblühen, wenn man richtig schwitzt und wenig anhat. Dann fühlt der Finne sich wohl, dann kann man sprechen.
Ja, kann ich verstehen. Auch sowas wie in einem Fußballstadion oder so, Einkaufszentrum, also die haben da überall die Saunas. Es gibt in Finnland mehr Saunas als Autos. Das war, also, ja, muss man sich mal vorstellen, so, ne, wenn wir jetzt so aus so einer Autonation kommen. Aber ja, die Finnen und ihre Sauna, das ist schon was ganz Besonderes. Und in der Sauna aber Geschäfte zu machen oder da auch Politik zu machen, finde ich schon interessant, weil dann sind sie alle gleich, ne? Man sitzt da, man kann sich nicht irgendwie hinter einem dicken Anzug oder so verstecken oder damit irgendwie noch besonders was hermachen, sondern ja, man ist dann nackt oder halt im Handtuch, ne? Aber man kann sich nicht vor viel verstecken und ich könnte mir vorstellen, dass da dann die besten Gespräche und die ehrlichsten auch stattfinden in der Sauna.
Ja, gab's nicht, also ist es nicht auch so früher in Rom so gewesen, dass die Toiletten alle so zusammen waren und dass auch diese Redewendung des großen Geschäfts daherkommt, weil also es ist sehr ursprünglich, anscheinend haben sie sich sehr an den Römern orientiert. Es ist ja super, dass es immer noch funktioniert. Also der Mensch ist doch gar nicht so viel weiter in seiner Entwicklung.
Was bei uns aber wirklich ungewöhnlich war, ist, dass unser Apartmentkomplex keine Sauna hatte. Also manchmal hat man dann noch so eine kleine Kabine in seinem eigenen Badezimmer mit drin oder man hat irgendwie unten im Keller oder oben auf dem Dach oder so noch eine Möglichkeit, so einer Gemeinschaftssauna mit einer Liste, wo sich dann die jeweilige Apartmentnummer eintragen kann und dann seine eigene Saunazeit blocken kann. Das war bei uns gar nicht der Fall. Also ich habe tatsächlich in einem Apartmentkomplex gewohnt, also so Neubausiedlung ohne eigene Sauna. Das ist was sehr Ungewöhnliches.
Ja. Aber saunierst du gerne?
Geht so. Also okay. Ich bin gar nicht so der Saunatyp. Also mir hat es jetzt nicht gefehlt. Wir hatten dann gegen Ende des Sabbaticals, als wir dann halt auch beide frei hatten und Urlaub hatten, ein Möki gemietet, also so ein Cottage, so ein finnisch-typisches Ferienhäuschen.
Die Dacia auf Finnisch.
Mit sehr einfacher Ausstattung und da war natürlich eine eigene Sauna mit dabei. Mit Feuerofen, also sonst ist das ja oft dann ein Elektroofen, aber die richtig authentischen finnischen Saunas sind, dann ist es nochmal ein Unterschied, finde ich, mit Feuer. Mhm. Und da haben wir dann halt unsere Saunazeit auch genossen und dann, glaube ich, auch nachgeholt. Also mir hat es gereicht.
Sehr schön. Ja, du hast in der Pre-Show schon gesagt, dass du deinen Urlaub oder deine Reisen grundsätzlich eher so viel draußen bist in der Natur. Jetzt wart ihr da in der Stadt. Du hast ja schon gesagt, dass dir das auch total gut tut, mal so ein bisschen anonym zu sein. Was habt ihr von da aus gemacht oder vielleicht auch du alleine, während dein Beziehungsmensch gearbeitet hat? Genau, wie bist du rausgekommen? Was hast du unternommen?
Genau, also ich kann ja erstmal sagen, wie so mein Alltag ausgesehen hat. Also wir sind ja morgens dann früh aufgestanden. Also das war dann auch nicht so, dass ich dann ausgeschlafen habe oder so, sondern ich hatte meinen geregelten Tagesablauf. Wir sind morgens aufgestanden. Dann habe ich intuitiv so zum Intervallfasten gefunden. Also ich brauche morgens dann erstmal nur meinen Kaffee und das Frühstück könnte ich von mir aus dann auch ausfallen lassen, wenn ich nicht gerade dazu genötigt werde, jetzt mir irgendwie ein Müsli reinzuschieben oder so. Und dann habe ich mich ans Schreiben gemacht. Ziel von dem Sabbatical war, so eine Art biografische Schreibtherapie zu machen, nochmal so aus meiner Sicht ein paar Situationen aus der Kindheit oder so aufzuschreiben, weil ich kein Mensch bin, der darüber gerne redet und so Therapie von professionellen Therapeuten, da professionell begleitet zu werden, da bin ich nicht gerade offen für. Und so habe ich dann versucht, eigene Wege zu finden. Also habe ich dann erstmal tagsüber geschrieben, zwischendurch dann eine Pause gemacht, um dann, weil man ja sonst so viel rumsitzt und Sport ist ja auch gut für Körper und auch Geist, habe ich dann ein paar Workouts gemacht, per YouTube-Video, das habe ich versucht regelmäßig einzubinden in meinen Alltag und dann war dann schon sozusagen Feierabend angesagt und wir hatten die Räder mit, wir sind mit dem Auto hingefahren, also mit dem Auto nach Travemünde, also wir sind noch mit der Fähre rübergefahren. Viele sagen, das ist halt Entschleunigung, 28 Stunden hat, glaube ich, die Reise gedauert und ich bin halt deswegen wieder kein Campermensch oder Wohnmobilmensch oder so. Ich bin froh, wenn ich dann angekommen bin. Reisen ist für mich dann halt auch stressig, auch wenn ich dann halt einfach nur meine Zeit auf dem Schiff absitze, auch wenn man dort ein kleines Gym hat oder auch eine Sauna hat. Also ich war dann froh, als wir angekommen sind, also von Helsinki dann nochmal 1-2 Stunden rüber nach Turku. Und also mit dem Auto sind wir, weil wir für die 3 Monate vieles mitnehmen mussten, ne? Zum Beispiel auch PC mit Monitor, damit ich dort arbeiten kann, so wie ich mir das vorgestellt habe mit meiner selbst konzipierten Schreibtherapie oder auch Kühlbox. Wir sind Angler, wir haben beide einen Angelschein, um in Finnland angeln zu gehen. Ich war jetzt im Sommer im Berchtesgaden im Urlaub und hatte vor, auf die Zugspitze zu gehen und dann pack mal jetzt für von 30 Grad bis 15 Grad für Fahrradfahren nochmal in die Stadt gehen oder auch zum Wandern. Also das kommt schnell viel Zeug zusammen und deswegen einmal alles ins Auto und dann mit dem Auto rüber, um dann halt auch eben Fluggepäck und Gepäckaufgabe und so zu vermeiden, haben wir das so gemacht. Und weil wir die Fahrräder mit hatten, haben wir dann nach Feierabend dann halt oft in Finnland irgendwelche Touren gemacht. Kurze Touren oder auch längere Touren, so 50 bis 80 Kilometer, sage ich mal. Also halt immer nur Rundtouren, weil wichtig war ja immer diese feste Basis, die wir hatten. Also auch nicht irgendwie Bikepacking oder so, sondern dann immer wieder zurück in die Wohnung nach Turku. Oder halt einfach mal durch die Stadt bummeln, einfach erstmal alles erkunden. Der nächste Wald, See oder Nationalpark war sowieso nie weit entfernt und da konnte man dann abends immer noch eine gute Möglichkeit finden und sich dann überlegen, was machen wir denn heute, ne? Wald, See, Stadt, so die Auswahl zu haben und alles so in unmittelbarer Nähe zu haben, war halt einfach super.
Und ihr konntet direkt von der Haustür aus mit dem Fahrrad starten oder seid ihr noch ein Stückchen dafür gefahren?
Nee, das ging direkt von der Haustür aus. Perfekt. Das Schöne an diesem Apartmentkomplex war, also es war ja was Neugebautes und alles mit begrünten Dächern. In der Straße standen keine Autos, weil es für die Autos aller Anwohner ein extra Parkhaus gab, sodass da die Autos wenigstens schon mal aus dem Blickfeld verschwunden waren. Das war echt sehr angenehm. Und Finnland ist, glaube ich, auch eine ziemlich fahrradfahrende Nation, würde ich sagen. Sowas wie wir das hier oft haben, dieser Schutzstreifen auf der Straße, wo die Autos fahren, diese ganz kleine Streifen, der
Farbe
in anderen Ländern auch
ja.
Todesstreifen genannt wird. Ja. Das gab es da nicht. Also gut, riesengroß ausgebaute Bürgersteige. Und was ich persönlich toll fand, es gab kein Rechtsfahrgebot für halt die Fahrradfahrer, ne? Dass du halt nur auf dem rechten Bürgersteig fährst für die eine Richtung und dann, wenn du in die andere Richtung fährst, musst du den Bürgersteig wechseln. Und wenn du dann mal links abbiegen möchtest, dann hast du ein größeres Problem, ne? Das war da aufgrund der Größe der Bürgersteige problemlos möglich und war auch mit Pfeilen dann immer so getrennt. Also
sagtest du mit Pfeilen oder mit Pfeilern?
Mit Pfeilen auf dem Boden, also Bodenmarkierung.
Okay. Weil es gibt ja auch so diese bauliche Trennung, wo halt wirklich so quasi noch, also so wie so Poller quasi sind.
Ja, genau. Kommt jetzt ja auch in unsere Großstädte diese Bike Lanes, die nochmal abgetrennt sind.
Ja, außer in Berlin, wo sie dann das wieder abschaffen, um wieder Parkplätze hinzubauen, die Vollidioten. Aber ja, die Idee geht in anderen Städten in diese Richtung, genau.
Da kann man sich schon viel abschauen. Also ja. Also in Finnland Fahrrad zu fahren, oder zumindest in Turku und Umgebung, habe ich sehr genossen. Das war echt toll. Also auch, wer jetzt überlegt, nach Finnland zu fahren, kann ich nur empfehlen, eigene Fahrräder. Ja, das auch. Habe ich hier vor der Haustür schon gemacht, mit dem Fahrrad auf die Borkum-Fähre. Vor den Autos durften erstmal die Fahrräder auf die Fähre, auch schon schön. Aber ja, also wenn man halt so viel Gepäck mit hat wie wir haben uns das Auto vollgepackt und dann, als wir wieder gefahren sind, mussten wir wirklich puzzeln, weil man sich ja dann doch so das eine oder andere Mitbringsel mitnimmt, ob das jetzt sinnvoll ist oder eher nicht so. Also da kam einiges zusammen, sodass wir das Auto richtig vollgestopft haben und ich nur gehofft habe, als wir in der Schlange für die Fähre standen und gewartet haben und dann da auch Autos vom Zoll oder finnische Polizei langgefahren sind, habe ich nur gehofft, dass sie uns nicht rausziehen und unsere Sachen kontrollieren, weil dann hätte das Tetris wieder von vorne anfangen müssen. Also es hätte auch wirklich kein Tempotaschentuch mehr reingepasst, wirklich.
Ich habe auch gerade mal geguckt, ich war völlig verwirrt, ich dachte, Borkum wäre ohnehin autofrei, weil du gerade die Borkum-Fähre gesagt hast, aber Borkum ist nur in der Saison autofrei. Wir kennen das nur nicht anders, weil wir jedes Jahr nach Langeoog fahren und Langeoog ist per se autofrei. Und deswegen war ich gerade irritiert.
Ja, da gibt es Unterschiede bei den ostfriesischen Inseln.
Ja, Norderney ist zum Beispiel, glaube ich, immer offen. Spiekeroog ist ja auch für Autos gesperrt. Also das ist ja, da sind die ostfriesischen Inseln sind da alle busy honest.
Ja, du hast jetzt erzählt, von Turku ist man auch wahnsinnig schnell in der Natur mit dem Fahrrad. Das ist auf jeden Fall ein Win, weil man die Infrastruktur der Stadt hat, also einer kleineren Stadt, aber dennoch, und aber trotzdem schnell draußen ist. Was gibt es denn in Turku an Highlights und Tipps, die du so mitbringen kannst? Also falls jetzt jemand auch denkt so, oh ja, Finnland könnte ich mir total gut vorstellen, aber jeden Tag Autofahren brauche ich auch nicht. Ich bräuchte so eine Base. Was gibt es da in der Stadt?
Ja, also natürlich alle Annehmlichkeiten einer Großstadt, Kino, Bars, Cafés, ne, das habe ich zum Beispiel auch genutzt, bin in Finnland ins Kino gegangen. Ich spreche kein Finnisch, auch kein Schwedisch, was ja zweite Amtssprache ist in Finnland, aber es wird sich nicht die Mühe gemacht, die Serien im TV zu synchronisieren. Und das ist dann halt in Originalversion mit finnischen und schwedischen Untertitel. So habe ich mir, das war der letzte Teil von Jurassic World, zum Beispiel im finnischen Kino angeschaut. Fand ich schon mal super. Also ich war noch nie in so einem lauten Kino. Ich fand es echt unfassbar laut, also es muss lauter gewesen sein als unsere Kinos. Die Action-Szenen oder wenn der Dino dann anfängt zu brüllen, also das war wirklich hart an der Grenze.
Und dann der Film war auch noch hart an der Grenze, weil so gut ist der nicht. Also.
Ja gut, es kommen Dinos drin vor. Also,
Also unser LeBroad-Insider-Tipp ist jetzt, bringt Oropax mit in die finnischen Kinos.
Ja, also vor der Vorstellung, ne, wo in Deutschland halt immer irgendwie Gewusel ist, Leute sind am Handy oder man unterhält sich oder so. Nee, in Finnland Stille. Ich war noch nie in so einem stillen Kino. Und davor auch, also Tickets, alles online, bargeldlos. Und es gab viele Automaten, also man konnte sich Popcorn, Softgetränk, Eis und so komplett aus dem, also per Selbstbedienung aus dem Automaten ziehen. Und ja, so ist es auch möglich, wenn man im Ausland ist, also weder Finnisch noch Schwedisch kann, sich einfach einen tollen Film anzuschauen. Also auch wieder so, ne, wenn man dann eine Schlechtwetterbeschäftigung braucht. Kino ist im Ausland, zumindest in Skandinavien, problemlos möglich. Daneben hat Turku aber auch einige Museen zu bieten, also auch für kunstinteressierte Menschen, wozu ich mich leider gar nicht zähle. Aber es gab so einige Museen dort, aber auch ein Schifffahrtsmuseum, weil Turku ist eine bedeutende und renommierte Werftstadt und hat dort ein unglaublich tolles Schifffahrtsmuseum. Da hatte ich mir eine Zweitageskarte gekauft, um auch viele der zahlreichen Museumsschiffe dann begehen zu können. Also es gibt halt die Ausstellung in einer riesengroßen Halle, sehr ja, technisch auch gemacht. Und dann konnte man eben, das war so mein Highlight, auf die großen Schiffe drauf. Ne? Also Kriegsschiffe, Minensucher, aber auch eine alte Kogge. Also das war schon sehr interessant.
Ja, also auch so museumsartig?
Genau, da, okay. Ja.
Die sind nicht mehr in Betrieb in irgendeiner Art?
Nee, also selten. Also ich glaube, ein-, zweimal im Jahr nochmal zu so einer Jubiläumsfahrt, Saisonauftakt oder Abschluss oder so, zu ganz besonderen Ereignissen werden die Schiffe dann nochmal wieder flott gemacht. Aber ansonsten liegen die dort in diesem Museumshafenbereich und man kann die dann halt begehen und dann auch wirklich in jede Ecke, in jeden Winkel schauen und informiert sich darüber, wie das Leben dann damals so auf See gewesen ist. Ja.
Ich war übrigens damals sehr froh, warte mal, wann warst du da? Du warst letztes Jahr da, hast du gesagt?
Genau, von Mai bis Ende Juli.
Ah, okay. Ich wollte nämlich sagen, ich war nämlich dieses Jahr sehr froh, dass wir kurz bevor wir hingefahren sind, Finnland der NATO beigetreten ist. Hat mir auf jeden Fall nochmal mehr ein Gefühl der Sicherheit gegeben, als ich in diesem Land war. Und das war letztes Jahr noch nicht der Fall, deswegen.
Ja, weil sie auch in Russland grenzt und so.
Ja, ja, genau. Und zwar eine super lange Grenze. Also es ist nicht so irgendwie, oh ja, ein bisschen, sondern das hat, glaube ich, Finnland hat die längste Grenze mit Russland in Europa.
Nur falls jetzt irgendjemand gedacht hat, hä, wieso?
Ja, deswegen.
Ja, meint man gar nicht, ne? Ja, ich bin Anfang Mai ja rübergegangen nach Finnland, 2022. Und das war kurz nachdem ja Russland die Ukraine angegriffen hatte. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ne? Man geht jetzt ins Nachbarland, hat Finnland jetzt irgendwie was zu befürchten? Wie wird das wohl? Kriegt man irgendwas mit? Und da habe ich mich erstmal mit Finnland und seinem russischen Nachbarn beschäftigt. Allgemein habe ich mich in Finnland immer sicher gefühlt. Finnland ist generell eines der sichersten Länder der Welt.
Auf jeden Fall, ja.
Und eben, ich glaube, aufgrund dieser Neutralität, eben nicht zur NATO dazuzugehören, hatte Finnland ein unglaublich modernes und gut ausgestattetes Militär. Und auch Bunkeranlagen. Also jetzt für jedes neu gebaute Haus, für jede neu geplante Siedlung oder so, werden Bunker direkt mit eingeplant und die sind dann auch funktionsfähig. Hier in Deutschland würde ich gar nicht wissen, was muss ich denn eigentlich machen? Wo ist der nächste Bunker? Funktioniert der überhaupt? Und das war in Finnland komplett anders, sodass ich dann schon gedacht hätte, also vielleicht wäre ich in Finnland sogar sicherer als in Deutschland, weil die Finnen sich nie auf irgendwas anderes verlassen haben oder sich nie zu sicher gefühlt haben und selber für sich immer vorgesorgt haben. Eben gutes Militär. Ich habe an der Ostseeküste mal eine Übung mitverfolgt von der finnischen Marine, die dann da irgendwas trainiert haben. Es sind auch manchmal Kampfjets über den Himmel gewesen. Aber also ich habe mich immer ziemlich sicher gefühlt und nie jetzt irgendwie kriegsnah oder bedroht oder so. Auch wenn ich in Turku in der Stadt ein Straßenschild gesehen habe, so ein Ortsschild, und da war es nach St. Petersburg ausgeschildert nur ungefähr 390 Kilometer. Also das hat mir das nochmal so direkt präsent gemacht. Ne?
Ja. Ja, interessant wieder so die die Wertung auch passiert und wie man sich damit befasst. Also ich persönlich kriege immer so einen Schauder den Rücken runter, wenn ich einen Kampfjet höre oder sehe. Und wenn ich so eine Übung sehe, denke ich auch mal so, Gott. Ja, also Genau, also wahrscheinlich hätte es bei mir nicht zu einem Sicherheits-, sondern zu einem Irritationsmoment geführt. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann da ist und der Situation näher kommt sozusagen. Dann ist man wahrscheinlich froher, diese Mechanismen vor Ort zu haben, anstatt hier, wo man der Situation nicht so nah ist und man zum Beispiel mit einem Kampfjet konfrontiert wird und sich denkt, oh Gott, nee, das hat es jetzt gerade zurück in mein Gedächtnis gerufen, dass ja Krieg ist sozusagen. Genau, von daher, ja, Perspektivenfrage auf jeden Fall. Ja, zurück zu deiner Zeit dort. Und genau, du hast jetzt schon ein bisschen über Turku gesprochen, was man in der Stadt machen kann, wie man außen rum kann. Ich habe jetzt auf Instagram gesehen, dass du auch eine Weile in einem Auto geschlafen hast. Das ist richtig. Erzähl da doch mal.
Ja, eine Weile ist gut. Also es war nur eine Nacht.
Oh, das sah irgendwie so präsent aus.
Ja. Ja, das war nur eine Nacht. Das wollte ich da mal mitnehmen, weil es in Finnland ja auch durchaus erlaubt ist, so wild zu campen. Und ich hatte eine tolle Seite gefunden, wo dann besondere Übernachtungsplätze oder besondere Stellplätze geteilt werden. Und ich wollte auf jeden Fall irgendwas haben mit Blick aufs Wasser, aber ohne weiteren Stellplatz um einen herum, also wirklich so die Abgeschiedenheit in der Natur. Und dann haben wir in der Nähe von Nantali einen ehemaligen Fähranleger gefunden. Also so eine gepflasterte oder asphaltierte Fläche, direkt dann die Ostsee, aber halt im Grün, ohne weitere Leute oder weitere Stellplätze oder so. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so der Camping- oder Zelttyp, aber weil wir ein E-Auto haben, ist es möglich, dass das dann klimatisiert ist über Nacht die ganze Zeit, dass es halt läuft. Und dann wollte ich das mal unbedingt mitnehmen in Finnland mit Blick auf Wasser, mal eine Nacht im Auto zu schlafen.
Mhm. Was war das für ein Elektroauto? Weil ich war auch eins zu singen.
Bin ich immer da, ein Tesla Model genau. 3.
Model 3, ah ja, okay.
Ja, genau. Ja.
Schön. Kannst du diesen Spot teilen oder ist das ein geheimer Ort?
Nee, das ist kein geheimer Ort. Ich müsste mal gucken, ob ich die App noch habe. Also es ist eine App, ich glaube, die heißt Park for Night. Mhm. Und darüber kann man dann einfach ein paar Filter einstellen, was dir wichtig ist. Und dann findet man da tolle Spots. Mhm. Ja.
Ja, sehr cool. Und kannst du noch mal so ein paar andere spannende Orte, wo ihr Radfahren wart oder so ein paar Ausflugszieltipps geben?
Was sich für Finnland generell immer lohnt, sind die Nationalparks. Mhm. Also das habe ich auf meinem Blog auch beschrieben. Es gibt eine offizielle Internetseite der Nationalparks und da kann man einfach gucken, wo jetzt der nächste Nationalpark ist, an dem Standort, wo man gerade ist. Es gibt in den Nationalparks ausgeschilderte Wege, sodass man dann danach filtern kann, ob man jetzt 3 Kilometer oder 15 Kilometer machen möchte. Oft sind die dann als Rundweg angelegt oder über mehrere Inseln, über Pünten, also die man sich so selber übers Wasser ranziehen muss, sind die verbunden. Und die Infrastruktur in den Nationalparks, die ausgebauten Wege sind einfach nur zu empfehlen. Die beinhalten auch alle eigene Feuerstellen, ob das jetzt freie Feuerstellen sind oder mit einem Dach oder schon in einer ganz geschlossenen Hütte. Das kommt immer drauf an, das ist dann auch genau beschrieben. Mhm. Feuerholz steht auch immer bereit dort an den Feuerstellen, ebenso wie Äxte oder irgendwelche Sägen oder so, um sich neues Feuerholz dann selber zu machen. Mhm. Das ist dann auch kein Problem, weil die Finnen lieben das, gerade am Wochenende oder im Urlaub in der Natur zu sein. Die gehen dann in den Wald, in den Nationalpark zur nächsten Feuerstelle, machen dann da groß Barbecue, zelten dann dort. Also das ist in Nationalparks auch möglich. Oder auch Kanuverleih, Ruderbootverleih, Angellizenzen kann man erwerben im Nationalpark und sich dann dort eine schöne Zeit machen. Also selbst mit dem Mountainbike kann man da durchfahren oder mit dem Fahrrad. Also es gibt extra ausgewiesene Strecken. Auch wenn manche Nationalparks auch einfach nur aus Holzbohlenwegen, also sehr schmalen Holzbohlenwegen bestehen, sodass man dann da kilometerweit einfach nur hintereinander läuft und man dann ein Problem hat, wenn einem Leute entgegenkommen oder wenn man eine etwas langsamere Gruppe vor sich hat, mit kleinen Kindern oder so, die oft stehen bleiben, die man dann halt eben nicht überholen kann, kann der Erholungseffekt dann schon mal ein bisschen in den Hintergrund treten. Aber die Nationalparks sind immer eine sehr sichere Anlaufstelle, um halt die Natur zu genießen. Mhm. Also das muss man unbedingt mitnehmen, wenn man in Finnland ist, muss man mal in einem Nationalpark gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Ganz konkret, womit habt ihr eure Touren geplant oder seid ihr blind losgefahren sozusagen? Hab gedacht, mal gucken, wenn wir wiederkommen.
Also ich habe mich mit ein paar Reiseführern vorbereitet, aber das muss gar nicht sein. Also man braucht keinen Wanderführer sich zulegen. Es ist alles frei zugänglich im Internet. Mhm. Die Wanderung oder auch die Fahrradtouren kann man sehr gut über die App Komoot planen. Mhm. Das habe ich gemacht, also da eben auch immer die Filtermöglichkeiten nutzen. Eben weil es ja dann auch wichtig ist, dass es eine Rundtour ist, dass man dann wieder an den Ausgangspunkt zurückkommt. Mhm. Man kann sich viel über Google Maps anschauen und dann überlegen, es gibt so Lehrpfade in Finnland, aber das sind oft keine Rundwege, das sind nur Stichwege, wo 3-4 Infotafeln vielleicht sind und dann geht man halt den gleichen Weg wieder zurück. Das ist oft nur ein Kilometer, 1 oder 1 bis 3 Kilometer, zeigt dennoch schöne Orte. Also danach einfach mal Ausschau halten bei Google Maps, einmal gucken, wo sein Standort ist und was es so drumherum gibt. Ansonsten ja Komoot und die Seite der Nationalparks für die Wanderung würde ich empfehlen. Aber so einen Wanderführer selber zulegen müsste man sich eigentlich nicht.
Mhm. Okay. Und wir haben jetzt ja hauptsächlich über Turku und so die nähere Umgebung von so 50 bis 80 Kilometern gesprochen. Seid ihr noch mal irgendwann weiter rausgefahren? Habt ihr euch noch eine andere Stadt oder eine andere Region angeguckt? Du sagtest ja auch, als ihr dann beide Urlaub hattet, seid ihr noch mal weiter. Wo wart ihr da so?
Ja, also es fängt ja natürlich an, dass man mit der Fähre erstmal nach Helsinki kommt. Mhm. Und weil wir mit dem E-Auto unterwegs waren und der Ladestrom in Finnland unglaublich günstig ist im Vergleich zu Deutschland, also ich glaube um die Hälfte günstiger. Heute wäre wahrscheinlich noch mehr.
Also, ich schätze mal, lass mich mal sehen, so 15 Cent die Kilowattstunde, wenn du wahrscheinlich über DC lädst oder so.
Genau, so um den Dreh. Ja. Und wäre man hier in Deutschland über 30 auf jeden Fall locker bezahlt.
Ja, wenn du DC lädst, aber 50, also das ist ja mittlerweile richtig hart. Ja.
Und also da war dann das Prinzip, mit so wenig wie möglich in der Batterie erstmal auf die Fähre, um dann in Finnland erstmal richtig zu laden, weil der Strom da halt günstiger ist.
Jetzt Auto also draufgeschoben.
Genau. Naja, also so mit so 20%, ne, da wird man noch weit mitkommen, aber ja.
Habt ihr Long-Range-Model von Model
3? Nee. Okay. Die kleinste Variante. Mhm. Der schafft so 400, 450 Kilometer. Genau. Und dann kommt man ja mit der Fähre erstmal in Helsinki an, sodass wir uns da erstmal die Stadt angucken wollten. Ich meine, das war so gegen 11 Uhr. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, erstmal einen Stadtbummel in Helsinki einzuplanen, auch wenn es danach dann weitergehen soll. Also haben wir das Auto dort erstmal ganz zentral auf einem Platz abgestellt, schön laden lassen und uns Helsinki angeguckt. 2-3 Stunden, bevor es dann weiterging. Also Helsinki ist natürlich auch immer sehenswert und eine Reise wert, ganz klar. Und als wir dann in Turku waren, sind wir von Turku aus einmal nach Naantali gefahren. Das sind wenige Kilometer entfernt, 20 Kilometer oder so, aber auch eine unglaublich schöne Stadt, weil man sich Skandinavien ja so vorstellt mit so bunten Fischerhäuschen und so, eine Stadt mit Wasser. Und das hat man alles in Naantali. Also es ist eine sehr schöne, verträumt romantische Stadt, würde ich sagen, so ein Fischerdorf. In der Hauptsaison wird es wahrscheinlich dort auch überfüllt sein, aber wir haben dann noch so die Vorsaison, sage ich mal, genossen. Mai, Juni, und das ist generell, glaube ich, würde ich sagen, die schönste Zeit für Finnland. Mhm. Denn man muss ja bedenken, bei dem ganzen Wasser und den ganzen Seen, das Thema Mücken.
Ja, das war in Finnland tatsächlich öfter mal ein Thema.
Ja, und deswegen, also Im Mai, Anfang Juni war das mit den Mücken noch kein Problem. Und deswegen würde ich eher zu dieser Reisezeit tendieren. Ja. Ja, und wir haben dann tatsächlich den Fehler gemacht, als wir dann in der Hauptmückensaison ins Seengebiet gefahren sind. Jetzt weiß ich auch, warum das Möcki über Airbnb ein bisschen günstiger war. Also, ja, genau. Oder Mückenmöcki, auch genannt intern hier bei uns. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ich dachte auch, ja, Finnland, Mückenproblem, habe ich schon mal gehört, wird schon nicht so schlimm sein. Mit ein bisschen Mückenspray oder so geht das.
Insektensterben ist ja bestimmt auch da an der Tagesordnung.
Ja, aber also in diesen Massen, das kann man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Und irgendwann ist denen das Mückenspray dann, glaube ich, auch egal. Also die nachfolgende Mückengeneration oder so juckt das dann gar nicht mehr.
Ah, Jugend, das wird sich wegen Mückenstich.
Ja, danke.
Ich bin, das ist mein Beitrag zu dieser Folge.
Also das, das sollte man sich gut überlegen. Also während der Mückensaison ins Seengebiet, auch wenn man meint, man hat sich gut vorbereitet mit irgendwie Moskitonetzen oder wenn auf dem tollen Bild bei Airbnb dann, keine Ahnung, irgendwie darauf hingewiesen wird, dass das Bett dann mit Mückennetzen abzuhängen ist oder so. Mhm. Macht das lieber nicht. Ich würde von abraten. Und ich würde tatsächlich dann an der Küste bleiben, denn an der Küste hatten wir mit den Mücken überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Und es war ja auch im Südwesten. Und je weiter du Richtung Norden kommst, desto schlimmer wird es auch mit den Mücken. Und dann natürlich auch Mittelfinnland, das Seengebiet. Also wir haben da eine Woche Urlaub gemacht in einem Möki, also dieses authentische Cottage, finnisches Ferienhäuschen. Das gibt es in verschiedenen Ausstattungen. Da kann jeder für sich selber überlegen, wie viel Komfort er noch möchte oder auf wie viel Komfort er verzichten möchte, einfach um das mal auszuprobieren, so Verbindung zur Natur und so. Ich glaube, jede finnische Familie hat so ein Möki auf dem Land irgendwie
jede?
Im Wald stehen.
Nein. Alex Olmer, wer war schon hier zu Gast? Shoutout zur Folge jetzt hier einfügen. Der Typ vom iPhone-Blog, mit dem ich hier mit auch dann in Helsinki getroffen habe, der hat noch keins, aber er hat gesagt, arbeitet dran. Aber ich glaube, im Schnitt hat jeder eins. Vielleicht hat irgendjemand zwei und dann geht's auf.
Ja, ja, oder zumindest dann halt in der Familie besteht eins und dann teilen sich dann halt die Erben, die Nachkommen, dann halt zu viert dieses Möcki und man spricht sich dann ab. Mhm. Aber also ich glaube, das kommt im Schnitt schon hin, dass jede Familie ein Möcki hat im Wald. Und die Ausstattung ist ziemlich unterschiedlich. Also eine Sauna gibt es immer, das ist gesetzt.
Das ist, glaube ich, sogar Gesetz. Also ich glaube, jedes Möcki muss eine Sauna haben.
Genau, ja, das ist Gesetz oder gesetzt. Mhm. und dann natürlich eine Feuerstelle draußen, Grill. Also mir war wichtig, dass wir dann Anschluss haben eben an diesen See, was im Nachhinein dann vielleicht ein Fehler war. Also Ruderboot, ne, diese ganzen Sachen, um halt wirklich so der finnische Lifestyle, das schöne Wetter halt zu genießen und dann da sonst wenig Annehmlichkeiten zu haben. Strom hatten wir über ein Solarpanel und gekocht wurde auf Gas oder halt eben auf Feuer. Und die Toilette war eine Komposttoilette, so wie es auch in den Nationalparks ist. das ist überhaupt nicht eklig, also für diejenigen, die sich damit noch so gar nicht auskennen oder so. Eine deutsche Autobahn-Raststätten-Toilette finde ich weitaus ekliger als so eine,
ja,
als so eine Kompost-Naturtoilette. Ja.
Du sagst jetzt in das Seengebiet. Wenn man sich die Karte von Finnland so ansieht, dann sieht die halt so in diesem Blobbel unten rechts auch tatsächlich sehr blau schraffiert aus. Wo genau wart ihr denn da? Weil dieses blau schraffierte Teil ja doch recht groß ist.
Und auch die Frage da an euch, ich weiß nicht, ob wir es schon mal in einer anderen Finnland-Folge erwähnt haben. Wie viele Seen hat Finnland denn so? Was würdet ihr denn schätzen?
Weißt du die Antwort?
Ja, ja.
Über 180.000 Seen bestimmt, also es Hunderttausende.
Ja, es sind Anna, was hast du noch irgendwie eine Idee?
Ich bin noch am Zählen.
Zehn. Nee, es sind, wenn du zählst, dauert es sehr lang, es sind 188.000.
Krass.
81.000 Seelen. Davon sind allerdings nur 309 mehr als 10 Quadratkilometer groß. Also es ist halt, ich meine, das sind, gut, es ist nicht jeder Tümpel, nicht jede Pfütze wieder mitgezählt. Also das sind alle, die mehr als 500 Quadratmeter haben, aber dennoch, diese alle insgesamt macht 188.000. Das hat uns nämlich auch sehr irritiert. Als wir nämlich da in Finnland waren, hat Dom uns nämlich auch die Frage gestellt. Und ich glaube, unsere höchste Schätzung, die wir so von uns dreien hatten, war so 6.000. So, knapp daneben. So.
Ja.
Ja.
Ja, es ist wirklich unfassbar. Und auch die kleinen Inseln, auch im Schärenmeer, das sieht man auch schon ganz gut, wenn man mit der Fähre in Helsinki ankommt, sieht man schon überall diese kleinen Steine, entweder mit Hütten oder ohne Hütten, aus dem Wasser ragen. Und das ist halt diese riesen Inselkette vor Helsinki. Und so ein Schärengebiet gibt es vor Turku auch nochmal. Mhm. Und da hat man halt weniger oder gar kein Problem mit Mücken. Wir haben dann, als wir halt den Urlaub hatten und die Gegend erkundet haben, sind wir den Archipelago Trail abgefahren. Das ist so eine 250 Kilometer Rundtour. Die fängt in der Nähe von Turku an und geht dann halt, ja, wenn Turku noch so der letzte Zipfel ist vom Festland, verbindet das zahlreiche kleine Schäreninselchen miteinander über mehrere Fähren, die man dann nimmt. Man kann sich da für diesen Archipelago-Trail mehrere Tage vornehmen. Es ist aber auch möglich, den an einem Tag komplett durchzuziehen, was wir dann auch gemacht haben. Wir haben das spontan auf uns zukommen lassen. Wir haben gedacht, naja, wenn wir irgendwo einen Parkplatz finden, dann schlafen wir halt dort. Wir gucken einfach mal, wie wir vorankommen.
Ach so, ihr seid mit dem Auto gefahren. Ich dachte mit dem Rad.
Genau, nee, wir sind mit dem Auto gefahren. Es ist auch möglich, den mit dem Fahrrad zu fahren. Laufen würde ich den jetzt nicht. Mit dem Fahrrad, da ist mir aufgefallen, dass man da mehrere Strecken hatte auf der Landstraße, ohne Schutzstreifen oder ausgewiesenen Fahrradstreifen oder so, sondern dann auch wirklich auf der schmalen Landstraße, eine Spur in jede Richtung und dann wären die Fahrradfahrer da mit auf der Straße. Also das.
Ist denn da viel Verkehr? Also fällt das dann auf? Also ich meine, wenn da alle drei Tage mal ein Auto vorbeifährt, ist es ja auch nicht so schlimm.
Ja, aber wenn die Fähren, die pendeln halt immer hin und her, um die kleinen Inselchen miteinander zu verbinden. Und es kommt drauf an, auf welche Insel man gerade ist. Aber wenn dann gerade die Fähre angelegt hat und dann halt alle losfahren, dann hast du dann halt schon einen Schwall von Autos.
Okay, ja. Also dann diese halt Fähren auch sind LKWs, auch gut besucht quasi. Ja, okay, ja, gut. Dann
genau, also, LKWs, um halt da die Geschäfte zu beliefern. Ja, also okay, das könnte nerven, da stellt man sich dann schöner vor, wenn man hört Archipelago Trail und ist Bikepacking möglich und so. Mhm. Man hat dann halt auch gewisse Passagen auf der Straße, die man sich mit den Autos teilt. Ja. Mhm. Okay. Ja, aber ansonsten wunderschön. Also es ist auch UNESCO-Welt-Naturerbe, dieses Schärengebiet. Und wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, diese wirklich Hunderte oder Tausende, das ist jetzt eigentlich Frage, die von Andreas kommen müsste, aus wie vielen Inseln besteht das Schärenmeer vor Turku? 40.000 oder so, also auch wieder eine unfassbar hohe Zahl, wo wir vielleicht von ein paar hundert ausgehen würden.
Das mehr als 40.000 sind, ja.
Ja, das ist halt eine unglaubliche Anzahl. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn du da auf der Fähre sitzt oder auf einer Insel bist und um dich herum einfach nur noch ganz viele andere Inseln siehst. So. Mhm. Da, also diesen Archipelago Trail wird das genannt, 250 Kilometer, UNESCO-Weltnaturerbe, das sollte man auf jeden Fall auch mal machen. Ja, also ist auch an einem Tag problemlos möglich, wenn man einfach früh morgens die erste Fähre oder die zweite haben wir, glaube ich, genommen, nimmt und dann diese Rundtour startet.
Ja, bei der Sommer da, also ich meine so Mai, Juni rum, da ist ja eh so lang hell und so. Also das ist ja nicht so, also das ist wirklich, also nicht so, oh ja, bis um 9, sondern das ist halt wirklich sehr lang und auch morgen sehr früh, sehr hell. Also da kann man wahrscheinlich hat man weniger Probleme, früher aufzustehen, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall. Und man hat auch so gar nicht diesen Zeitdruck irgendwie im Nacken, dass man sich denkt, oh, ach, jetzt bevor es dunkel wird, muss ich das und das noch machen oder bald wird es dunkel oder so. Das ist einfach sowas von relaxed und entspannt. Wenn man einfach weiß, es ist unglaublich lange hell oder es wird gar nicht richtig dunkel. Das ist eine unglaublich schöne Reisezeit.
Ja, das Einzige, was
man hat, das Maximum vom Tag und kann das dort halt total dann auskosten.
Mhm. Nur gerade das Einzige, was da dann gegebenenfalls im Weg steht, ist so der Takt der Fähren. Aber wenn du sagst, theoretisch in einem Tag voll machbar, dann scheinen die ja auch gut aufeinander abgestimmt zu sein oder regelmäßig oder regelmäßig ist auch einmal am Tag, aber häufig am Tag zu fahren, das würde ich mir sonst nur vorstellen, dass wenn du da irgendwie auch das mit dem Rad machen möchtest und dann irgendwie 2 Stunden auf eine Wehre warten musst, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd.
Ja, und das Problem ist, du kannst dir keine Tickets vorher online kaufen. Du musst dann so ein bisschen auf einen freien Platz spekulieren, also dass du noch mit drauf kommst auf die Fähre. Das war bei der letzten oder vorletzten Fähre dann nämlich doch ein bisschen eng. Und wer das aber einmal beobachtet hat, wie diese Einweiser da die Parkdecks managen, also das ist Magie, wie die das da alles noch hinkriegen. Aber da ansonsten einfach mal bei der Touristeninfo nachfragen, die teilen die Karten aus für diesen Archipelago-Trail und die geben dann auch die Tipps, weil so Abfahrtszeiten oder so können sich immer mal ändern oder dann wird nochmal eine Zusatzfähre in bestimmten Monaten oder an bestimmten Wochenenden eingesetzt. Und damit man das dann alles noch timen kann. Ja. Oder man plant halt eben ein, man spekuliert auf die letzte Fähre und wenn es nicht hinhaut, dann hat man da nochmal einen ruhigen Parkplatz und schläft dann da halt einfach über Nacht.
Ja, wenn man die Möglichkeit hat und nicht irgendwie so in einem Trabi zusammengefaltet ist, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oder ein Zelt dabei hat oder sowas. Genau. Ja, also das klingt nach einer, war das quasi so der Einstieg eurer Urlaubszeit?
Dass ihr genau, da, ja, der Archipelago Trail, den einmal mitzumachen und dann, als große Stadt am Wasser gäbe es natürlich auch sowas wie so Hafenrundfahrten oder so. Da ist aber mein Tipp, es gibt so einen Wasserbus. Und da kostet die Fahrt nur 3 Euro und das ist wie so eine kleine Hafenrundfahrt. Denn der hat so 3-4 verschiedene Stationen um Turku herum und zählt dort als Bus, also halt ein Wasserbus. Und man kann halt einfach sitzen bleiben, also nicht dann am nächsten oder übernächsten halt aussteigen, sondern dann einfach sitzen bleiben und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt fahren. So hat man eine total günstige, aber wunderschöne, ich glaube einstündige Bootstour um Turku rum. Und das ist noch so ein Tipp als, um Turku mal kennenzulernen oder wenn man auf der Durchreise ist oder so, das sollte man auf jeden Fall mitmachen. Also Bootstour für 3 Euro, falls es als Bus zählt, warum nicht?
Total, total. Ja, also das als Urlaubseinstieg von Turku her auf jeden Fall ein heißer Tipp. Ich würde gerne nochmal zurück ins Seengebiet, weil wir da ja irgendwie so unterbrochen wurden. Wo wart ihr denn und was habt ihr da gemacht, außer euch mit den Mücken abgefunden?
Ja, wir waren in Mitte Finnland direkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die größte Stadt in Mittelfinnland heißt, aber da so im Umkreis habe ich über Airbnb.
Jyväskylä.
Kann sein.
Das klingt sehr finnisch, ja.
Ja, auf
ich
jeden
mir
Fall.
Mühe gegeben.
Hat man gehört.
Ja, danke.
Einfach über Airbnb da irgendwas Mittelfinland-mäßig gesucht und gefunden. Und ja, mit einem eigenen Ruderboot, also kann man dann andere Inselchen erkunden, indem man einfach rüberrudert, viel Zeit in der Sauna verbringt, weil sowas wie...
Da gibt es keine Mücken.
Ja, stimmt. Da gibt es weniger Mücken, ja, oder keine, die stechen. Und viel Angeln, ne? Wir haben beide einen Angelschein und haben uns unsere Angeln ja auch mitgenommen, um in Finnland da angeln zu gehen. Und so haben wir da auch die Zeit verbracht und waren auch erfolgreich, haben Hechte gefangen und Barsche gefangen. Das sind natürlich auch alles Fische, die man in Deutschland fangen kann, aber in Finnland so standesgemäß, so weißt du, so als halbe Finnin im Herzen schon, ne, nach dem Saunagang und dann direkt in den kalten finnischen See und dann noch ein Hecht oder einen Barsch gefangen und dann wird der über dem Feuer gemacht. Also das, ja, war schon wirklich finnischer Lifestyle, würde ich mal sagen.
Und das war bei Jyväskylä. Das war da direkt oder wo?
Genau, ja, zumindest in der Nähe. Also es war ja keine große Stadt, sondern einfach irgendwie eine kleine Ortschaft. Okay. Anfahrt habe ich ja dann über Airbnb zugeschickt bekommen und die Straßenverhältnisse wurden immer schlechter und die Wege wurden immer kleiner. Es ist hinterher einfach nur noch ein ja, es war noch nicht mal ein freigeschnittener Weg. Also
okay.
eine Rumpelpiste und man hat nur gehofft, dass man dann da gleich zum Ziel fährt, weil oder zum Ziel kommt, weil umdrehen, wenden wäre auch nicht möglich gewesen. Es ging nur in eine Richtung. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, wenn uns jemand entgegengekommen wäre. Ja, aber es führte dann halt wirklich zum traumhaft abgelegenen, abgeschiedenen Möcki.
Und da wart ihr dann auch eigentlich so rund um das Möcki und habt keine Ausflüge mehr gemacht?
Genau, ja. Dann auch wirklich nur Zeit im Möcki. Ich habe mich gefragt, was die Finnen dann so die ganze Zeit machen, weil für uns eine Woche ist das ja mal ganz angenehm. Mhm. Aber die, wenn das das eigene Möcki ist, wer ein eigenes Haus hat, der kennt das. Es gibt immer was zu tun. Mhm. Dann wird da dran rumgewerkelt oder so. Man lädt sich gegenseitig ein. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die Finnen dann auch so ihren Sommer verbringen.
Mhm. Ja, wahrscheinlich auch
ihre Sommermonate
und sowas. Und
genau.
Wandern gehen und so weiter. Und, ja. Aber wandern oder so wart ihr da auch nicht mehr?
Nee, da okay. In der Woche gar nicht. Das war nur Möcki. Möcki-Zeit und Saunazeit und so, ja.
Okay, genau. Ja. Ja, schön. Und damit habt ihr den Urlaub und aber auch das Sabbatical dann auch ausklingen lassen oder kam danach noch was?
Wir haben dann nur noch einmal einen Tagesausflug von Turku ausgemacht auf auf die Insel Vepsa. Mhm. Das war dann halt so ein Tag Strandurlaub, ne? Also man ist mit dem Schiff, ich glaube, innerhalb von einer Stunde oder 45 Minuten auf eine Insel im Schärenmeer gefahren. Mhm. Dort hatte man dann halt die typischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Discgolf im Wald zu spielen, was es in Finnland an ganz vielen Stellen gibt.
Das gibt's so, ja auch ganz oft.
Okay, dann ja, kenne genau, ich es nicht. So, was der ist, ich bin so, bestimmt nicht der Einzige.
das ist sowas wie Minigolf gemixt mit Frisbee. Also du hast dann im Wald einen Parcours aufgebaut, so 8 bis 16 Ziele, die du dann treffen musst. Das ist so ein großer Korb, den du treffen musst mit einer Frisbee-Scheibe. Und zählst dann halt vom Startpunkt, bis du das Ziel getroffen hast mit deiner Frisbee-Scheibe, einfach deine Versuche.
Also der Parcours ist dann nicht so, also da sind jetzt kein Looping oder sowas wie beim Minigolf. Sondern der Parcours ist halt natürlich gegeben, dass da halt Bäume im Weg stehen oder Büsche oder sowas. Und diese Körbe sind halt aus so Ketten und da musst du halt reintreffen. Das ist auch viel damit verbunden, also wenn du jetzt nicht astrein werfen kannst, astrein im Wald, haha, aber dann ist es viel damit verbunden, dass du in den Büschen rumkraxelst und deine Frisbee wieder rausholst.
Das hast du schon gemacht, oder was? Sprichst du aus Erfahrung?
Ich habe Erzählungen gehabt, aber das Erlebnis ist nicht frei erfunden.
Ja, in Deutschland habe ich das ja jetzt auch schon gesehen, allerdings musste man dafür Eintritt zahlen, eine Gebühr zahlen oder so. Auf einem Campingplatz habe ich das mal gesehen. In Finnland ist das frei. Also da gibt es auch Internetseiten, wo man dann halt diese Discgolf-Parks finden kann und die stehen dann da halt einfach im Wald und da gibt es halt den Startpunkt und halt diesen Korb als Ziel für deine Frisbee-Scheibe, die musst du dir selber mitbringen und dann, ja, kannst du loslegen.
Kann ich gerade sagen, wenn man die selbst mitbringen muss, dann ist es auch verständlich, dass das nichts kostet, weil ich meine, die Dinger hängen da ja schon, aber wenn man die da leihen müsste, dann hätte ich auch verstehen, warum sie da einen Obolus für haben wollen, aber ich persönlich habe jetzt zum Beispiel keine Frisbee-Scheibe, also ich bin schon mal raus. Aber die kann man sich im Zweifel auch käuflich erwerben.
Sicherlich, ja. Fragst du, wenn du mal in die Verlegenheit kommst, frag dein Schwesterlein.
Ja, mal gucken.
Also macht wohl Spaß. Also gerade wer auch Spaß am Minigolf hat, nochmal so eine persönliche Challenge, ne, so gerade auch in Verbindung mit schöner Natur, ne, wenn man dann da durch den Wald kraxelt, hat Spaß gemacht, ja, sich dann nochmal so zu so challengen.
Man wandert ja dabei auch weiter, es sind ja nicht alle so direkt um einen herum, sondern läuft halt auch immer so ein Stück. Es ist so ein bisschen wie 9-Loch spielen im Wald. So. Also aufs große Golf, Erwachsenengolf bezogen.
Wobei mir die Bäume manchmal auch echt leid getan haben. Ne? Da hast du schon an so exponentiellen Stellen schon wirklich die Einschläge, sag ich mal, von den Frisbee-Scheiben gesehen. Also ja, die müssen da was abkönnen, die Bäume.
Ja, ja, schön. Und das war auf dieser kleinen Insel.
Genau.
Genau.
Also von Turku aus Tagesausflüge zu machen auf so Ferieninseln ist auch überhaupt gar kein Problem, um da halt Strandurlaub zu machen. Das war dann, also es gab noch eine Rundwanderung auf der Insel und man konnte halt auf die höchste Stelle der Insel und hatte dann auch einen schönen Ausblick über das Schärenmeer und danach halt einfach Strandurlaub machen und natürlich da auch in die Sauna gehen. Es gab so ein kleines Feriendorf da, wo man sich dann auch einmieten konnte. Natürlich ein Supermarkt und ein Restaurant, aber ansonsten eine ganz kleine, beschauliche Ferieninsel und dann abends wieder mit dem Schiff zurück. Das war auch ein sehr schöner Ausflug. Und da haben wir, als wir auf das Schiff zurückgewartet haben, ja, wie man so als typisch Deutsche so ist, pünktlich, sehr pünktlich vor der Zeit waren wir am Anleger und haben gewartet als Einzige und ja, saßen auf Steinen und haben aufs Wasser geguckt und da haben wir eine kleine Ringelnatter aufgeschreckt. Wohl. Die gibt es in Deutschland ja auch. Die habe ich jetzt zuletzt auch im Urlaub in Bayern gesehen. Einheimische Schlange, kleine Schlangenart, überhaupt
nicht giftig, harmlos. Macht überhaupt nichts. Sieht einfach genau. Süß aus.
Ja, einfach genießen, wenn man sie sieht und keine Angst haben. Aber die haben wir dann da wohl aufgeschreckt, weil wir uns auf die Steine gesetzt haben. Und ja, nach sowas kann man natürlich auch immer Ausschau halten. Ne? Also Tierleben, Fuchs habe ich noch gesehen in Finnland. Das war sogar in der Mittsommernacht. Das war auch eine ganz komische Begegnung, weil wir noch ein bisschen spazieren waren und halt das genossen haben, dass irgendwie 11:30 ist und es war, sah so aus, als würde die Dämmerung jetzt so gerade mal eben so einsetzen. Also die Sonne war noch deutlich am Himmel zu sehen. Und der Weg machte eine Rechtskurve und ich bin vorgegangen und in dieser Rechtskurve von vorne kam mir ein Fuchs entgegen, auf der Straße, also auf dem Bürgersteig. Und wir sind beide stehen geblieben und gucken uns an und der Fuchs war mindestens genauso erstaunt und erschreckt wie ich.
Ja, ein Fuchs, ein Mensch.
Ja, genau. Und dann erstmal stillhalten, erstmal gar nichts machen, ne? Und so haben wir uns angeguckt. Und hinter mir kam ein Fahrradfahrer und ich wusste, ah Mist, ne, jetzt der Fuchs, der will jetzt ja in die Richtung des Fahrradfahrers und wenn der Fahrradfahrer gleich kommt, dann ja, war es das leider mit der schönen Fuchsbegegnung. Und ja, als der Fuchs dann gemerkt hat, dass er jetzt mal langsam weiter muss, ich bin nämlich einfach stehen geblieben. Ich neige in solchen Situationen einfach dazu, nichts zu machen, so einzufrieren. Ich kann dann auch nichts mehr sagen. Ich wollte auch gerne sagen, oh, hier, guck mal, ein Fuchs oder so, aber nee, auf mich ist da leider kein Verlass mehr. Und ja, dann ist der Fuchs dann halt so in einem Abstand von so 1,50 oder 2 Metern an mir vorbei, hat die Kurve genommen und ist dann halt einfach seines Weges lang getrabt. Ja. Also Füchse sieht man in Finnland häufiger mal. Aus dem Auto habe ich auch ein paar gesehen. Immer nur als Einzelgänger, Einzeltiere. Ein Rentier oder ein Elch habe ich leider nicht gesehen. Hätte ich mir sehr gewünscht, wobei beim Elch na, hätte ich auch Respekt. Und man sieht ja, wenn man mit dem Auto die Straßen lang fährt, es ist in Schweden ja auch immer diese Warnschilder, also dort, wo häufiger mal Kollisionen waren mit Elchen. Und das sind ja riesengroße Tiere, unglaublich schwere Kolosse. Und dann lieber kein Elch sehen, als mal ein Elch umzufahren oder anzufahren oder so.
Ja, so okay, ja, safe. Nicht. Aber es gibt ja zum Glück auch was dazwischen. Also einfach nur sehen und nicht anfahren.
Ja, und ich, also man hätte natürlich in den Elchpark gehen können, aber ich bin absolut anti-Zoos und auch anti-Tierparks, auch wenn Tierparks vielleicht manchmal eine etwas bessere Kategorie sind als Zoos, müsste ich mir trotzdem nicht die eingesperrten Elche anschauen. Also
zu 100%.
Beste Tierbegegnung ist dann doch, und das Artgerechteste ist halt immer in freier Natur.
Ja, voll. Also bei uns offene Türen.
Aber wir sind beide vegan, Haltung. Also ich meine so.
Ja.
Also.
Ja. Genau. Okay. Gibt es noch irgendwelche Highlight-Orte und Highlight-Begegnungen vielleicht, die du in deiner Zeit hattest?
Ja, Highlight-Begegnung, das war das mit dem Fuchs, habe ich gerade schon erzählt. Highlight-Orte, das würde ich zusammenfassend sehen. Also Finnland an sich war für mich ein unglaubliches Highlight. Also wenn man überlegt, wo ich herkomme, dass nie mein großer Traum war, jetzt Finnland zu bereisen oder ich mich nie so mit Finnland näher beschäftigt hatte, außer, ja, die sind halt ziemlich glücklich und naturverbunden und so. Da für 3 Monate mal in dieses Leben einzutauchen, davon mal zu kosten und zu sehen, diese ganze Kombination, die dazu beiträgt, dass die Finnen so eine glückliche Nation sind, das so als Gesamtpaket, das war so das Highlight. Also ich finde Reisen immer unglaublich wichtig. Ich meine, ich werde da hier offene Türen bei euch finden, weil ihr seid ein Reisepodcast. Ne? Ja. Also auch bei der ganzen Klimaschutzdebatte oder so, da muss man andere Wege finden, um vielleicht das entstandene CO2 irgendwie zu kompensieren. Aber gar nicht mehr zu reisen kann für mich nie die Lösung sein, weil Reisen öffnet so sehr den eigenen Blickwinkel, der Blick über den Tellerrand ist so wichtig und man nimmt so vieles mit. Hm. Und wenn es einfach nur dazu dient, mal von dem hohen Ross, auf dem man sitzt, runterzukommen, denn mir ging es auch so. Ich war verwöhnte Deutsche und habe gedacht, ja Mensch, hier wir, Deutschland und so ein tolles, reiches Land. Und dann kommst du nach Finnland und die kleinste Bushaltestelle im hintersten Kaff hat eine digitale Anzeige. Da macht man sich schon so seine Gedanken, woher das eigentlich kommt, weshalb wir denken, wir sind hier der Nabel der Welt und woanders ist es immer irgendwie erstmal nachgeordnet. Das ist gar nicht so. Also ob das die Technologieoffenheit ist, Innovationsfreude, das war das, was ich in Finnland sehr stark wahrgenommen habe. Also hochtechnisierte Gesellschaft, würde ich sagen. Wo in Deutschland eher die Leute skeptischer, finde ich, neuen Technologien gegenüber sind.
Siehe Bargeldnutzung zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja, schon der erste Riesenunterschied. Also in Finnland kannst du, es ist üblich und normal, alles bargeldlos zu zahlen. Es wird sogar an der Kasse aufgerundet, wenn du mit Bargeld zahlst, also so 2-Cent-Stücke, 1 Cent oder 5 Cent, gibt es da gar nicht. Also
die haben
wenn
auf den Verkehr gezogen, ja.
Ja, genau. Und wenn du halt mit Karte zahlst oder mit dem Smartphone, dann zahlst du natürlich den Originalpreis, aber wenn du jetzt an die Kasse gehst, dann wird halt aufgerundet, um halt das Kleingeld zu vermeiden.
Ja.
Finde ich ziemlich sinnvoll, könnte ich mich sofort dran gewöhnen.
Ey, versuch das mal in Deutschland. Der Diesel Günther 85 auf Instagram springt dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht, wenn du das auch nur vorschlägst. Also, ja. Jetzt nehmen die unser Bargeld weg!
Genau. Ja. Also, keine freien Bürger mehr. Ja. Ja, und also da ist eben Reisen so wichtig, um dann mal einen anderen Blick auf die Dinge zu kriegen. Und deswegen hat nicht nur mir persönlich Finnland unglaublich gut getan, dass ich mich so ausbalancieren konnte, so ausleveln konnte, in Verbindung mit der Natur, einfach mal dieses Sein im Hier und Jetzt und das Schöne genießen. Und in Finnland gibt es unglaublich viel Schönes und nicht weit entfernt, sondern direkt so vor der eigenen Haustür. Und deswegen, also Reisen und ein Sabbatical machen, sich dafür die Zeit nehmen, kann ich nur empfehlen. Also ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland aussieht, ob das Thema Sabbatical jetzt so groß in den Köpfen ist, ob das oft gemacht wird. Man hört es oft in Verbindung dann halt mit 6 Monate oder ein Jahr mit dem Camper rausfahren und die Welt bereisen. Kann ich nur zu raten. Also wer da die Überlegung anstellt, ob das mal was wäre, ob man das mal machen könnte, immer. Also das ist eine unglaublich bereichernde Zeit und man kostet allerdings von etwas sehr, sehr, sehr Süßem. Und dann zurück in den Alltag zu kommen, ist eine harte Umstellung. Ja. Und man nimmt sich so viel vor, was man dann in den Alltag noch wieder integrieren wollte, was man so, wie man während des Sabbaticals gelebt hat, weil es ja jetzt auch, wenn wir Urlaub haben, man lebt in einem ganz anderen Rhythmus. Der Tag ist ganz anders, als wenn man halt ja im normalen Alltag ist mit Job und Haushalt und allem. Irgendwie Kinder noch managen oder so, Termine und Verpflichtungen. Und da muss man dann versuchen, einen guten Mittelweg zu finden.
Mhm.
Ich wollte noch kurz das Klimathema ansprechen, was du angesprochen hast, wegen Reisen und Klima, was sich so ein bisschen beißt. Wobei man auch sagen muss, dass es, glaube ich, klimaschädlichere Arten gibt zu reisen, als mit einem Elektroauto dahin zu fahren. Also ich glaube, das passt dann schon. Gerade auch, wie der Strom halt eben in Finnland gewonnen wird, größtenteils die Wasserkraft und sowas. Das ist dann schon in Ordnung, als wenn man jetzt irgendwie mit einem Privatjet von Hamburg nach Sylt fliegt, zum Beispiel.
Ja, man muss auch immer gucken, was man miteinander vergleicht. Und das Ideale oder das Minimum oder so, sowas erreicht man sowieso nie. Und da muss man halt einfach gucken und sich dafür auch manchmal für das geringere Übel entscheiden. Und ja, wenn es dann um Flugreisen oder Fernreisen geht, versuchen zu kompensieren, auszugleichen. Aber nicht zu reisen wäre für mich dann keine Option.
Ja, fühle ich. Okay, dann hast du auf jeden Fall einen richtig schönen Einblick in deine Zeit in Finnland gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendwas, wovon du denkst, oh, das muss ich auf jeden Fall noch loswerden? Da fällt mir gerade noch eine krasse Geschichte ein. Da würde ich mich sonst ärgern, wenn ich die nicht berichtet hätte.
Schaut gerne mal auf meinen Blog. Da habe ich euch so ein bisschen mitgenommen. Ich habe dort beschrieben, wie so eine finnische typische Wohnung eigentlich ausgestattet ist und so ein bisschen über Finnland aufgeklärt, ein bisschen von meinem Alltag berichtet. Also da einfach mal auf den Blog vorbeischauen.
Mag ich es ja gerade mal erwähnen, natürlich wird in den Shownotes verlinkt, aber nicht alle Leute wissen sie nicht, wo die Shownotes zu finden sind und B, klicken da nicht viele rein. Deswegen, wenn wir es einfach nochmal auf der Tonspur haben, dann kann man es vielleicht auch finden.
Sehr gerne. Also schaut einfach mal auf dem Blog vorbei. Das ist zu finden unter sabbatical-in-finnland.de. Also Finnland, dabei aber in der deutschen Schreibweise und sabbatical halt mit C. Das ist so ein bisschen gedenglischt von mir. Also sabbatical in Finnland. Mhm. Genau, mein Blog.
Gibt es ein deutsches Wort für sabbatical?
Ja, Sabbat, ja.
Na gut, das ist ja eher hebräisch als, also es kommt ja, Sabbat ja ist das Schabbat, ja, also das siebte Jahr, deswegen wäre ein Sabbat ja eigentlich nach sieben Jahren so, aber ja.
Damit es auch wirklich jeder findet. Ist aber auch in den Shownotes verlinkt von euch, genau.
Genau. Und falls jemand Probleme hat, die zu finden, wenn ihr über einen Podcatcher drin seid, bei den meisten steht das einfach unten drunter. Da ist dann so ein bisschen Text von uns liebevoll verfasst. Und da sind alle Links, die ihr zur Folge gebrauchen könnt. Auch die entsprechenden Instagram-Verlinkungen sind da nochmal. Und das müsste eigentlich überall bei allen Podcatchern, wenn ihr einen habt, bei dem da nichts steht, sagt uns gerne Bescheid.
Das würde mir auch sehr wundern, wenn es da irgendwas gäbe, was keine Shownotes anzeigen kann.
Ja, es gibt ja so ganz kleine, nischige, vielleicht gibt es da was.
Echt? Okay, komisch. Also ich meine, ich glaube, die meisten hier hören entweder über die Apple oder Google Podcast App. Dann glaube ich, gibt es einige, die es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, über Spotify machen. Und dann gibt es halt noch solche Overcast, Pocketcast, Castro.
Okay. Macht ihr eigentlich auch Werbung? Also, dass ihr selber irgendwie Werbung einblendet oder so?
Da kommen wir jetzt zu unserem Sponsor. Unser Sponsor. Nein, wir haben keine Werbung.
Wir machen keine Werbung. Bisher wollte uns niemand, nein. wir spielen keine externe Werbung ein, um damit Geld zu verdienen und haben auch keine SponsorInnen. Das Einzige, was wir haben, wir hatten mal so kleine Kooperationen, wie zum Beispiel aktuell mit dem Mère Dumont Verlag. Das ist aber keine bezahlte Partnerschaft, sondern die schicken uns ab und zu Rezensionsexemplare, die wir dann für unsere Folgen oder auch für unsere persönliche Reisevorbereitung nutzen können oder die Bücher auch verlosen können. Und genau, ansonsten hatten wir auch mal was mit Komoot, wo wir dann Mitgliedschaften und Weltpakete und sowas verlost haben. Aber nichts, womit wir Geld verdienen, sondern immer nur was wir rausgeben und für den Content nutzen können sozusagen. Wir hatten schon mal eine Anfrage, aber das hat nicht funktioniert von einem Reiseanbieter.
Ja genau. Richtig, also letztendlich ist auch öfter mal die Frage, die wir gestellt bekommen haben, verdient ihr eigentlich Geld damit? Damit jetzt mal ganz offiziell, nein. Also abgesehen von das, was bei Patreon reinkommt, was eher so, ich sag mal, kostendeckend ist für Server etc., verdienen wir damit kein Geld. Das ist aber auch gar nicht unsere Intention, weil ich meine, ich verdiene ja auch kein Geld damit, wenn ich Tennis spielen gehe. Das ist letztendlich einfach nur ein Hobby. Für das zahlt man natürlich Geld. Man zahlt dafür Freizeit, aber mir macht es halt auch Spaß. Und es ist ja einfach nur, ich habe hier Freude daran, mit euch hier aufzunehmen. Und ihr habt hoffentlich auch Freude daran, das Ganze hier mit mir mitzumachen. Und Leute hören das und haben eine gute Zeit dabei. Und das ist so letztendlich die ganze Intention hinter dem. Und natürlich kostet das Geld, aber wie gesagt, alle anderen Hobbys kosten auch Geld. Also es gibt ja kein Hobby. Also Atmen ist jetzt gratis zum Beispiel, aber sonst, ich meine, ich lese gerne. Ja, du musst auch Bücher kaufen. So. Es ist egal. Also alle Hobbys kosten halt irgendwie Geld und deswegen ist es hier natürlich auch der Fall. Und ja. Wir haben nicht gewinnorientiert.
Unser Lohn ist sozusagen die Interaktion und die wirklich tollen Geschichten, die dabei auch rumkommen, die Kontakte, die wir knüpfen, woraus sich ja teilweise auch Freundschaften irgendwie dann schließen. Und wenn irgendjemand das Gefühl hat, boah, da möchte ich gerne supporten, dann supportet es uns total, wenn zum Beispiel auf Plattformen Bewertungen gegeben werden, weil das den Algorithmus unfassbar krass pusht. Und dann mehr Leute unseren Podcast hören und dadurch auch wieder mehr Leute als Gast zu uns kommen können, als Gästin. Genau. Und wenn jemand denkt so, oh, da würde ich aber gerne doch noch ein bisschen Geld einwerfen, dann ist das über Patreon möglich. Genau, da kann man auch, glaube ich, Einmalzahlungen oder sowas machen.
Das geht auch über unsere Internetseite. Wir haben so einen PayPal-Button bei uns auch.
Genau, wenn jemand dazu Lust hat, dann total gerne. Das ist mega lieb, aber wir erwarten das nicht und benennen das auch nicht immer so, werft bei uns Geld ein, sonst machen wir das nicht mehr.
Wir können auch 0 Euro bei Patreon einnehmen, ich würde trotzdem genauso weitermachen, einfach weil ist halt auch ein schönes Ding und ich mag es gern, mit Leuten hier zu sprechen und Leuten diese Plattform zu geben, über eure Reise zu sprechen und so. Das ist mehr so die Idee hinter dem Ganzen hier. Mhm.
Genau. Ja, und da sind dann die schönsten Projekte, ne?
Ja total. Ja. Jetzt haben wir ganz schön lang darüber geredet, aber letztendlich die Bottom Line ist am schönsten, ist es einfach hier ganz viele tolle Leute kennenzulernen, die ihre Geschichten erzählen, die ja auch häufig, wie auch in deinem Fall, über das bloße Reisen hinausgehen, sondern die Teile ihres Lebens mit uns und auch den HörerInnen teilen, die teilweise total emotional sind und die Menschen weiterbringen und inspirierend sind und so weiter. Und da geht es mehr als nur um, das ist meine Reiseroute und das ist der nächste Tourispot. Das kann auch sein und das kann auch total toll sein, weil es einfach Menschen eine Möglichkeit gibt, die Welt zu sehen und was über die Welt kennenzulernen, aber eben auch tiefere Geschichten und Erzählungen von diesen Reisen sind bei uns sehr, sehr willkommen und bringen uns alle immer weiter. Also vielen Dank dafür.
Genau, und deswegen auch hier der Aufruf wieder an euch da draußen, wenn ihr sagt, hey, das war eine sehr schöne Geschichte, die Nadine da erzählt hat über Finnland, ich möchte über eine ähnliche Geschichte berichten oder was ganz anderes, dann lasst uns gerne wissen, schreibt uns an labroad-pod, das wäre bei Instagram oder an unsere Website labroad.de mitmachen oder aber direkt eine E-Mail an kontakt@labroad.de, dann werden wir Kontakt zu euch aufnehmen, also wenn ihr uns das schreibt und dann kommt ihr bei uns mit auf die Liste, wir können schon mal ein bisschen austauschen, worum es denn gehen könnte etc. und wir nehmen dann mit euch gemeinsam auf und das macht dann immer großen Spaß.
Genau, und das muss gar nicht irgendwie im Ausland sein, sondern wir haben auch ein kleines Extra-Format, das jetzt gerade so ein bisschen schläft, aber demnächst kommt da mal wieder was, keine Sorge. Und zwar heißt das Format Navi, wo wir über Reisen in Deutschland berichten. Das kann Städtetrip, Kajaktrip, Wandersteig, alles Mögliche sein. Das können Tagestouren in eurem Haus- und Hofgebirge sein. Das ist alles bei uns willkommen, was so innerhalb Deutschlands sich befindet. Und wenn ihr da was erzählen wollt, könnt ihr euch auch gerne über die bekannten Kanäle bei uns melden. Die Bilder zur Folge wird es auch wieder auf Instagram geben. Die wird Nadine mir schicken, ne? Richtig, ja.
Ja, habe ich gesagt. Ja.
Das habe ich hier unterschrieben.
Sämtliche Rechte werden abgetreten.
Genau, und ansonsten schaut gerne mal bei Nadine auf dem Blog oder auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Dann könnt ihr da noch mehr schöne Sachen erfahren und mehr visuelle Eindrücke sammeln. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und freuen uns, dass ihr wieder dabei wart.
Vielen Dank. Dann hören wir uns in 3 Wochen wieder. Da geht es nochmal nach Nordeuropa. Diesmal nach Schweden. Also wir haben dann hier erst Norwegen, dann Finnland, dann Schweden. Dann ist auch mal wieder gut damit. Aber trotzdem haben wir das alles dreimal wieder abgehakt. Freue mich auch sehr auf die Folge. Die nehmen wir bereits nächste Woche auf. Kommt aber erst für euch dann in 3 Wochen entsprechend raus. Dann macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.